glaube, es hat mir irgendwie schon damals so ein bisschen die Weichen gestellt oder klar gemacht, was im Leben so richtig wichtig ist. Und das merken wir, gerade wenn es uns nicht gut geht, sind Menschen, die uns stützen, Beziehungen, die mich stärken. Deswegen war mir schon klar, ich war auch davor so im Studium schon noch sehr in so einem Hamsterlaufrad und irgendwie sehr auf Erfolg getrimmt und hatte auch viele Erfolge bis dahin und so ein bisschen aber schon, dass ich mich viel an Leistung und Ergebnissen gemessen habe. Und diese Erfahrung von Krankheit, und dann ist Leistung einfach mal gar kein Thema. Es gibt nur ein ganz bestimmendes Thema für diese Zeit der Behandlung und alles und einen Fokus. Und dann zu merken, okay, was hilft mir denn da jetzt? Also mir hilft eigentlich nicht, dass ich so tolle Noten im Studium irgendwie hatte oder irgendwelche Leistungen erzielt habe.
Herzlich willkommen zu Himmelklar, neue Folge, neue Hoffnungsgeschichte. Host bin ich, Hilde Regeniter, und die Frau, die mir hier gegenüber sitzt, die ist wirklich ein gutes Beispiel, wie man sich eben nicht von Krankheit und Krise kleinkriegen lässt. Herzlich willkommen, Olga Japs. Toll, dass du da bist.
Hallo, liebe Hilde. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du bist eine weibliche Führungskraft bei einem katholischen Arbeitgeber. Du leitest nämlich den Bereich Kommunikation und Marketing bei der Malteser Wohnen und Pflege GmbH einerseits. Und andererseits bist du Mutter zweier noch recht kleiner Kinder, 6 und 9 Jahre alt. Und zwar seit 1,5 Jahren alleinerziehend. Und außerdem bist du eine geheilte Krebspatientin. Mit Mitte 20 warst du an Brustkrebs erkrankt. Hast Operationen gehabt, eine Chemo gemacht, aber die Krankheit am Ende besiegt. Und heute sagst du, ich habe aus den Krisen in meinem Leben auch viel Kraft gezogen und kenne mich heute besser. Über all das wollen wir reden, aber bevor wir ins Detail gehen, stelle ich dir jetzt erstmal 3 Fragen. Die erste, was glaubst du?
Ich glaube an Menschen. Ich glaube daran, dass wir alle wachsen wollen, dass wir uns entwickeln wollen und dass wir die Welt so zu einem guten Ort machen.
Was liebst du?
Aus tiefstem Herzen und über alles meine Kinder.
Was hoffst du?
Ich hoffe, dass ich ihnen starke Wurzeln mitgebe und einen gesunden Selbstwert, damit sie später die beste Version ihres Selbst sein können und damit auch irgendwie resilient und gestärkt durchs Leben gehen können. Das ist mir echt wichtig.
Olga Japs ist bei Himmelklar und wir sprechen mit der studierten Kommunikationsfachfrau darüber, wie sie ihre Krebserkrankung durchgestanden und letztlich überwunden hat. Und wir sprechen auch über das nicht ganz unkomplizierte Leben einer zweifach alleinerziehenden Mutter, die Vollzeit arbeitet. Olga, du bist vom Fach. Du weißt natürlich als Kommunikationsleiterin der Malteser Pflegeeinrichtung in Deutschland, wie das geht. Gut Geschichten an die Leute bringen. Aber dass du jetzt hier sitzt und deine ganz persönliche Geschichte erzählst, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Du hast auch tatsächlich erstmal darüber nachdenken müssen, ob du das wirklich willst. Und dann hast du Ja gesagt. Zum Glück, sag ich, weil du damit bestimmt anderen Mut machen kannst. Denn das, womit wir jetzt einsteigen, das ist etwas, das sich niemand wünscht, das in deinem Leben aber sehr früh Wirklichkeit geworden ist. Du hast die Diagnose Krebs bekommen, Brustkrebs. Mitte 20 warst du da und standest mitten im Masterstudium. Wie erinnerst du den Moment, als du das erfahren hast?
Das war schon krass. Ich mag dazu sagen, so dass das war jetzt nicht irgendwie so ein ganz plötzliches, aus heiterem Himmel Zufallsbefund oder so Diagnose, sondern ich habe den Knoten selbst getastet und war dann damals irgendwie schon irritiert und auch besorgt, bin dann gleich zu meiner Frauenärztin irgendwie gegangen, ganz zeitnah. Und die hat das im Ultraschall angeguckt und war total zuversichtlich, ganz ruhig mit, das sieht nach einem gutartigen Knoten aus, ist in meinem Alter ganz natürlich, viele Frauen haben das, ich brauche mir gar keine Sorgen machen, ich soll in 3 Monaten nochmal wiederkommen, dann guck mal, wenn er ein bisschen größer geworden ist, dann mag es auch Sinn machen, gutartige Knoten zu entfernen, aber hat mich da erstmal total beruhigt und so bin ich da auch gegangen. Ich war quasi in diesen 3 Monaten, da waren nochmal Semesterferien irgendwie bei mir in der Heimat, dann auch nochmal bei einer anderen Frauenärztin, die ich persönlich auch schon ganz lange kenne und so. Die hat auch nochmal geschaltet, hat genau das Gleiche gesagt, hat mich total beruhigt, so alles sprach für gutartig. Und dann gab es einfach quasi noch mehrere Untersuchungen und es war so wie alles gutartig, aber ich überweise sie dann doch mal in die Uniklinik, weil es ein bisschen größer geworden und dann sollen die mal lieber eine Biopsie machen und stanzen, damit wir ganz sicher sein können, dass es gutartig ist. Und dann war es irgendwie erst so wie, denken, das war eine Zyste, hat sie jetzt eh erledigt. Und dann kam irgendwie doch der Anruf, wir würden doch lieber nochmal stanzen, um ganz sicher zu gehen. bis dann irgendwann, also es war so ein bisschen so eine Odyssee von irgendwie 3-4 Monaten, in der ich schon fast ein bisschen genervt war von so vielen Terminen rund um diesen doch eigentlich nur gutartigen Knoten, bis ich dann genau im Brustzentrum damals an der Uniklinik in Münster dann auch vor der Leiterin des Brustzentrums dann saß und sie mir dann doch mitgeteilt hat, dass das wider aller Erwartungen leider ein bösartiger Knoten ist.
Das war dann sicher ein Schock, ein erster Schock, auf den Entscheidungen folgen mussten. Wie war das bei dir? Hast du dich dann gut beraten gefühlt und gedacht, ja, die Behandlung, die meine Ärztin mir empfiehlt, die mache ich jetzt?
Ja, total. Also auch wenn ich heute so dran zurückdenke, war das auf jeden Fall eines der guten Dinge an dieser ganzen Phase. Ich habe mich da sehr schnell, sehr sicher in so einem System von Ärzten gefühlt, die ich alle als total kompetent wahrgenommen habe, wirklich auch als sehr empathisch und mich da gut aufgefangen gefühlt. Also ich hatte so richtig das Gefühl von, uff, okay, krass, das ist jetzt heftig, aber die haben mir einen Fahrplan gemacht und der klingt überzeugend und es ist ja alles heilbar und jetzt ist irgendwie klar, welche Schritte in welchen Zeitabfolgen und ich muss quasi nur diesem Fahrplan folgen so und brav mitmachen. So, das war echt ein gutes Gefühl bei all dem Schlechten da dran.
Was war der Fahrplan? So das übliche OP-Chemo, wie bei vielen Krebserkrankungen?
Genau, also es war irgendwie erst eine OP, in der Knoten entfernt wurde. Dann war irgendwie eine kurze Pause, dass das heilen konnte. Und dann hat, ich glaube, so 3 Wochen danach die Chemo eingesetzt. Das waren so 6 Zyklen, alle 3 Wochen. Und als das dann rum war, war nochmal eine kurze Erholungspause und dann gab es nochmal Bestrahlung. Da war ich dann auch jeden Tag über, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Termine das waren, da musste ich jeden Tag zur Uniklinik fahren. Und dann war das eher so ein halbstündiges Prozedere. Dann war ich auch durch und konnte wieder nach Hause. Aber so war etwa der Behandlungsplan.
Also das ist ja wirklich ein Marathon, kein Sprint. Wie hast du das durchgestanden, diese lange Zeit?
Mir hat tatsächlich schon sehr geholfen, meine Partnerschaft damals, meine Beziehung. Ich war da mit meinem Freund zusammen und er hat an einem anderen, quasi in einer anderen Stadt studiert, also war eine Fernbeziehung, aber trotzdem quasi die Sicherheit und Vertrautheit einer Beziehung, eines Partners im Leben zu haben, das war echt gut. Auch einfach so mein Freundeskreis, meine Familie, also irgendwie meine Eltern waren ganz viel da, meine Mutter ist irgendwie die Chemos waren immer an einem Donnerstag alle 3 Wochen. Und sie ist dann immer sozusagen an dem Donnerstag auch gekommen und irgendwie hat begleitet, war dabei. Die direkt sozusagen die ersten paar Tage nach den Chemos sind immer besonders schlimm, was die Nebenwirkungen angeht und so. Und dass ich sozusagen da vor allem einfach nie alleine war, so mich möglichst wenig einsam gefühlt habe. So, das hat auf jeden Fall geholfen.
Also ich höre daraus, dass du dich eigentlich ganz gut aufgefangen gefühlt hast in der Zeit. Und du hast es gesagt, du warst damals seit 2 Jahren mit deinem Freund zusammen, deinem späteren Mann. Und so eine lebensbedrohende Krankheit, die ist ja wirklich eine Bewährungsprobe für jede Beziehung. Wie war das bei euch?
Also wenn ich so heute dran zurückdenke, war das, glaube ich, schon etwas, das uns sehr eng zusammengeschweißt hat. Also ich glaube, also für mich war das echt irgendwie so eine Erfahrung von, es war so gut, ihn an meiner Seite zu haben. Und ja, ich glaube, es war so ein bisschen auch irgendwie so eine Erfahrung von ein bisschen Bonnie und Clyde. Also wenn wir das durchgestanden haben, dann kann uns irgendwie echt nichts umreißen. Und das war schon irgendwie ein krasses Zugeständnis auch zueinander so.
Wer so jung sowas erlebt, stelle ich mir jetzt vor, der geht schon verändert aus dieser Krankheit und aus der Bewältigung dieser Krankheit hervor. Jetzt im Rückblick doch schon relativ vieler Jahre. Was hat das Ganze mit dir gemacht?
Also es hat mich auf jeden Fall schon damals, glaube ich, sehr jung irgendwie so ins Nachdenken gebracht oder so ein bisschen zu der Erkenntnis, was mir wirklich wichtig ist im Leben, vor allem auch so die Erfahrung so jung schon zu machen. Und das empfinde ich auch heute als wertvoll, dass Gesundheit ganz und gar keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Privileg. Also sozusagen gesund zu sein ist einfach ein Geschenk und ist gar nicht selbstverständlich. So, ich glaube, das hat schon irgendwie so den Wert von Gesundheit bei mir sehr früh sozusagen mir klar gemacht. So.
Ja, das hängt jetzt damit zusammen. Du hast deinen Körper tatsächlich dann erfahren als einen, der nicht mehr einfach so selbstverständlich funktioniert, wie du das wahrscheinlich bis dahin gedacht hattest. Hast du dich dann in der Folge, ich nenne das jetzt mal besser, um dich selbst gekümmert?
Ja, also ich habe in der Zeit natürlich schon viel auch mich auseinandergesetzt und irgendwie befasst mit irgendwie noch gesündere Ernährung und ne, welchen Stellenwert Sport im Leben hat und so. Ich kann nicht sagen, dass das für den Rest meines Lebens sozusagen nachgehallt hat, aber ich erinnere auf jeden Fall zum Beispiel noch so, einfach so in der Zeit direkt nach der Erkrankung, die Monate danach und so die erste Zeit, das war eher so ein, also alles, was sonst für einen selbstverständlich ist, war so ein völliges Wow, ist heute ein toller Tag, einfach nur, weil es nicht regnet. So, ich gehe hier gerade einfach nur spazieren und die Sonne scheint und schon das ist großartig. Jetzt war wirklich so ein bisschen so eine Phase oder so eine Erfahrung von so einem totalen, auch wirklich im positivsten Sinne High von einfach nicht krank sein ist schon so wundervoll, so wow. Also das erinnere ich heute noch so als richtiges Positiverlebnis davon.
Und tatsächlich, und das ist wichtig, dass wir das hier erzählen, hast du dich 3 Jahre nach der Erkrankung zu einem Schritt entschieden, der manchen bestimmt drastisch vorkommt. Und ich gebe dir mal als Stichwort Angelina Jolie an die Hand.
Genau, also ich habe schon im Zuge der Erkrankung und der Behandlung, sozusagen haben die Ärzte schon früh angesprochen und mir angeraten, dass ich eine Genuntersuchung durchführen lasse, weil einfach die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch ist, wenn man so jung, in so jungem Alter an Brustkrebs erkrankt, dass da ein Gendefekt die Ursache für sein kann. Und das habe ich dann auch damals gemacht und dann auch erfahren, dass ich sozusagen einen Gendefekt habe. Das Gen heißt BRCA, steht für Breast Cancer. Und Angelina Jolie war damals ein paar Jahre davor sozusagen relativ stark damit in den Medien aufgetreten, weil sie eben den gleichen Gendefekt hatte. Ihre Mutter, glaube ich, am Brustkrebs auch gestorben ist. Und sie hat dann damals sich für eine prophylaktische Mastektomie, heißt das, also wenn das Brustdrüsengewebe sozusagen entfernt wird, entschieden und dann gibt es verschiedene Methoden des Wiederaufbaus. Und daher sozusagen kannte ich die Thematik noch so ganz, ganz grob. Und als dann klar war, bei mir liegt dieser Gendefekt eben auch vor und erhöht das sozusagen Wiedererkrankungsrisiko, das konnten mir die Humangenetiker damals auch ganz gut berechnen. Also irgendwie mein Risiko überhaupt mal im Leben an Brustkrebs zu erkranken mit diesem Gendefekt lag bei irgendwie über 80%, was ich einfach dann echt eine krasse Zahl fand. Und dadurch, dass ich so jung schon erkrankt war und dann ja noch viele Lebensjahre vor mir liegen statistisch, konnten wir dann so sagen, ja statistisch, genau, mein Risiko nochmal zu erkranken im Laufe des Lebens lag bei 50%. Und dann genau brauchte ich irgendwie schon so noch ein paar, also so 3 Jahre von Krankheit ist jetzt mal überwunden und Reha ist durch und ich komme mal wieder ein bisschen klar, bringe mein Studium zu Ende. Aber ich war dann schon klar, genau, dass ich mich da irgendwann drum kümmern werde, dafür zu sorgen, dass ich nicht nochmal am Brustkrebs erkranken werde. Und dann habe ich eben mit dann 3 Jahre nach der Erkrankung, 28, mich für eine beidseitige Mastektomie entschieden, mit Wiederaufbau, mit Silikonimplantaten und mich da eben schlau gemacht, mir da einen sehr guten Chirurgen gesucht. Damals dann haben wir schon in Hamburg gelebt und das durchführen lassen und bin damit auch sehr zufrieden mit diesem Schritt.
Hat das dein Körperbild verändert?
Die Mastektomie selber, meinst du? Ganz ehrlich gesagt, also da kann ich, wenn jetzt sozusagen Zuhörerinnen zuhören, die das irgendwie betrifft, das Thema wirklich nur sehr bestärken und positiv berichten von, es hat mein Körperbild völlig verbessert. Also wenn man sich da gut informiert und sich den richtigen Arzt sucht und das war in meinem Fall zum Glück so, dann kommen da sehr schöne Ergebnisse bei raus.
Du hast es gerade schon gesagt, kurz nach der Erkrankung, da hast du sowas wie, ach, einfach nur nicht krank sein ist schon toll. Also eine Achtsamkeit, eine Dankbarkeit hat die Krankheit womöglich auch deinen Blick auf das Leben an sich noch verändert darüber hinaus?
Ich glaube, es hat mir irgendwie schon damals so ein bisschen die Weichen gestellt oder klar gemacht, oh, das, was im Leben so richtig wichtig ist, und das merken wir gerade, wenn es uns nicht gut geht, sind Menschen, die uns stützen und Beziehungen, so die mich stärken. Deswegen war mir schon klar, ich war auch quasi davor so im Studium schon noch sehr in so einem Hamsterlaufrad und irgendwie sehr auf Erfolg getrimmt und hatte auch viele Erfolge bis dahin und so. Und so ein bisschen aber schon, dass ich mich viel an Leistung und Ergebnissen sozusagen gewertet habe oder gemessen habe oder so. Und diese Erfahrung von Krankheit und dann ist Leistung einfach mal gar kein Thema. Es gibt nur ein ganz bestimmendes Thema für diese Zeit der Behandlung und alles und einen Fokus. Und dann zu merken, okay, was hilft mir denn da jetzt? Also mir hilft eigentlich nicht, dass ich so tolle Noten im Studium irgendwie hatte oder irgendwelche Leistungen erzielt habe. Das ist gerade total irrelevant. Da war mir schon klar, dass, glaube ich, so irgendwie rein beruflich, karriereorientiert so ein Leben zu führen oder so, für mich nicht so die Erfüllung sein wird später.
Auf jeden Fall hat die Krebsgeschichte dich und deinen Partner sozusagen auch dazu gezwungen, euch um was zu kümmern, was sonst vielleicht noch ein bisschen Zeit gehabt hätte, nämlich euren Kinderwunsch. War euch das denn klar, dass ihr zusammen ein Kind haben wolltet? Damals schon?
Ja, also uns war, glaube ich, so als die Frage sozusagen aufkam, war uns zumindest klar, dass wir uns die Chance darauf nicht sozusagen verwehren wollen oder sozusagen alle empfohlenen Maßnahmen und Schritte gehen wollen, um uns da die Möglichkeiten sozusagen aufrecht zu erhalten. Und vielleicht sozusagen der Hintergrund ist einfach, nach Chemotherapie ist sozusagen ist die Chance, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, einfach gemindert, dadurch, dass die Chemotherapie auch sehr auf die Fortpflanzungsorgane, sozusagen die Eierstöcke, den Schaden zufügen kann und so. Das heißt, die Ärzte haben uns damals schon beraten mit, ja, wenn Sie Familie planen, dann denken Sie bitte nicht zu spät dran und kümmern Sie sich frühzeitig drum und so. Für uns war das, bis dahin hatten wir da jetzt nicht so konkret drüber gesprochen, weil das einfach Mitte 20 nach 2 Jahren Beziehung auch nicht so ansteht, bei uns zumindest nicht, bei den meisten ja auch nicht. Aber uns war dann irgendwie ziemlich klar, als die Frage aufkam, dass wir uns das nicht verschließen wollen, zumindest so.
Olga Japs ist da und bei Himmelklar sprechen wir gerade übers Mutterwerden nach überstandener Brustkrebserkrankung. Olga, es hat doch noch ein bisschen gedauert. Du hast dein Studium der Kommunikationswissenschaften erstmal noch mit Erfolg zu Ende gebracht, in Hamburg einen ersten Job angetreten. Aber ihr seid dann mit ein bisschen medizinischer Nachhilfe doch ziemlich früh Eltern geworden, mit Anfang 30. Und ihr wart damit in eurem Freundeskreis tatsächlich so ziemlich die Ersten und das ziemlich gerne.
Ja, total. Also genau, ich war richtig gerne schwanger. Wir haben uns voll gefreut, dass das geklappt hat. Das hat sich irgendwie alles sehr nach richtig und dem richtigen Zeitpunkt angefühlt. Und die Schwangerschaft verlief zum Glück auch total unkompliziert. Und ja, das war auf jeden Fall eine echt schöne Wonnezeit dann auch, als unser Sohn da war.
Also der Sohn war dann geboren. Hast du das so als so ein kleines Wunder wahrgenommen, nach alledem, was ihr ja schon zusammen durchgemacht hattet?
Ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr. Ich glaube, so rückblickend war mir das auch fast so wichtig, das nicht sozusagen mehr als nötig hochzustilisieren. Also ich finde und habe es auch damals irgendwie so empfunden von jede Schwangerschaft und jede Geburt ist ein Wunder und meine war da jetzt kein größeres Wunder als andere. Und es hat sich auch wirklich so, da war die Brustkrebserkrankung 5 Jahre her, das hat sich so dann mit 30, da haben sich 5 Jahre auch einfach echt schon lang angefühlt. Also gefühlt war das irgendwie schon sehr, ja, das war damals, das war krass, das ist jetzt abgeschlossen. Zum Glück haben sich quasi alle anderen Wünsche und vor allem der Kinderwunsch danach dann auch erfüllt. Aber viel mehr habe ich das damit gar nicht so verbunden. Also da war schon der Fokus, ich glaube, da ging es mir so wie jeder jungen Mutter erstmal so um, ja, da ist jetzt ein Baby da, wow, Hammer.
Du hast mir erzählt, dass für dich, anders als ja bei vielen anderen jungen Müttern, die am Anfang dann doch ganz schön gestresst sind, dass für dich aber diese erste Zeit des Mutterseins in Elternzeit so eine richtig gute war. Du hast dich sogar sehr frei gefühlt. Was hast du in dieser Zeit so genossen?
Also ich habe das irgendwie als genau sozusagen sehr selbstbestimmte Zeit empfunden. Ich weiß, es klingt ein bisschen merkwürdig, weil natürlich ist man völlig fremdbestimmt durch quasi ein Baby, das Bedürfnisse hat, die irgendwie unkontrollierbar sind. Aber unser Sohn war irgendwie auch echt einfach ein super dankbares und gutes Anfängerbaby so. Und so nach den ersten Wochen und Monaten mit so ein bisschen die Routine reinkommen. Ich glaube, wirklich geholfen hat auch so ein bisschen, dass ich freier vielleicht war als viele andere Mütter, dass ich einfach gar nicht stillen konnte. Also es war gar keine Option, von daher war klar, quasi also ne, die sonst üblichen und bekannten Stillproblematiken, die da so auftauchen können, vielleicht am Anfang, gab es einfach nicht. Hat von vornherein das Fläschchen bekommen und so Milchpulver anrühren und so ist einfach, das kriegt jeder hin. Und das kriegen auch die Papas ganz wundervoll hin. Von daher war da schon mal total hilfreich, dass wir uns da von Anfang an auch gut aufteilen konnten und zum Beispiel auch die Nächte geteilt haben und so, also das war schon, da hatte ich, glaube ich, mehr Freiräume dadurch allein schon als die meisten anderen Mütter, die stillen.
Ihr habt euch die Nächte geteilt, hast du gerade schon erzählt. Wie war das ansonsten so? Stichwort Hausarbeit, Care-Arbeit, wie habt ihr das so untereinander aufgeteilt?
Ja, also in dieser ersten Elternzeit war das schon sehr klassisch traditionell so ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe ein Jahr Elternzeit gemacht, mein Mann hat 2 Monate genommen. Das war dann auch gen Ende. Also hat am Anfang hatte er irgendwie frei. Ich glaube, das war Urlaub oder so. Ich war gar nicht mehr so direkt nach der Geburt. Und dann später zum Ende der Elternzeit 2 Monate. Da haben wir eine große Reise gemacht und waren in Südafrika und Mauritius. Und das war ein großes Abenteuer. Aber so rein von der Care-Arbeit in dieser Elternzeit, das habe schon ich ganz selbstverständlich gemacht. Sozusagen mit dem Baby zu Hause. Und das lief auch gut. Also sozusagen, ich habe ja nicht gearbeitet und das Baby war irgendwie gut, hat sich gut sozusagen damit kombinieren lassen, vereinbaren lassen und ich hatte immer noch viele Freiräume. Und es hat sich auch einrichten lassen von, ich hatte ja auch Phasen für mich, wenn ich gesagt habe, ich möchte aber 2-mal die Woche, weiß nicht, zum Sport gehen, um irgendwie wieder sozusagen fit zu werden und mein Körper nach Schwangerschaft und Geburt auch irgendwie wieder so einen Umgang damit zu finden, wie ich ihn mag und so und mich um mich zu kümmern, das war ja auch möglich, dank sozusagen des Fläschchens und nicht der Stillverantwortung. Ja, von daher habe ich das als total gute Zeit empfunden und auch dieses Mehr an Care-Arbeit irgendwie total selbstverständlich angenommen und in der Elternzeit hat sich das stimmig angefühlt so.
Als euer Sohn 1 Jahr alt war, habt ihr dann Hamburg verlassen, seid nach Düsseldorf gezogen. Dein Mann hatte da ein gutes Jobangebot und auch du hast dann deinen Job bei den Maltesern gefunden. Und trotz all dieser schönen Erfahrungen mit dem Kleinen und der sich gut entwickelt hat, der mit dir so ganz langsam zusammen die Welt entdeckt hat, trotz all der guten Entwicklung und trotz dieses guten Gefühls, was du ja gerade beschrieben hast, hat sich aber dann bei dir ganz langsam auch so ein Unwohlsein mit der ganz grundsätzlichen Situation eingeschlichen. Was war da los?
Ja, also für mich war tatsächlich quasi irgendwie so eine große Veränderung und irgendwie so einschneidend das Erlebnis von Wiedereinstieg in den Job, also quasi dann berufstätig sein, beide arbeiten es ist ein Kind da. Das hat echt mein Weltbild so ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Also ich rückblickend, es war so ein bisschen so, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe mich vorher gar nicht, also auch nicht als unemanzipiert verstanden, aber ich habe so ein bisschen, glaube ich, die Thematik oder die Tragweite nicht gespürt und nicht gesehen, selbst im Leben, bis ich als Mutter wieder angefangen habe zu arbeiten. Ich habe das total selbstverständlich auch für mich in Teilzeit gemacht. Ich habe auch eine Teilzeitstelle gesucht, weil mir irgendwie klar war, ja, es geht ja nicht, dass beide weiterhin in Vollzeit arbeiten und sich sonst nichts ändert, außer dass ein Menschenleben dazugekommen ist, für den man Verantwortung trägt. Und dann war die Erfahrung irgendwie echt so wie, oh krass, also das ist jetzt wirklich wie so eine andere Welt, als Mutter in Teilzeit zu arbeiten. Also zum Beispiel haben irgendwie auch aus unserem Bekanntenkreis und Freundeskreis und so, es war irgendwie in meiner Wahrnehmung und Erinnerung zumindest so, dass quasi viel mehr in Gesprächen die Freunde und so auch einfach das Thema war, sozusagen bei meinem Mann, hey, wie ist denn dein neuer Job und was machst du da für Themen und wie sind die Kollegen und irgendwie so. Und bei mir, die Fragen, die an mich wirklich gerichtet wurden, war, ja, und wie ist bei dir, klappt das denn mit den Arbeitszeiten und dass du dann auch den Kleinen rechtzeitig aus der Kita abholen kannst, ist das nicht zu stressig für dich? Und so, also sozusagen gefühlt war, was ich inhaltlich mache, war gar nicht so relevant. Es war eher so die Frage von, passt das denn mit der Elternrolle so? Und das war schon nicht so, das war ein unbefriedigendes Erlebnis für mich sehr, ja.
Also irgendwas war da nicht mehr so richtig. Und du hast das aber dann auch in die Hand genommen. Du hast deinen Wunsch, die Elternschaft tatsächlich gleichberechtigt zu leben und also auch die Care-Arbeit dann gerechter aufzuteilen, angesprochen und mit deinem Mann besprochen. Wie hat er das aufgenommen?
Also so, wenn ich es jetzt so erinnere, in dieser Zeit, wo ich wieder gearbeitet habe in Teilzeit und er wir nach Düsseldorf gezogen sind, er den neuen Job hatte, war das quasi eher so wie die Thematik oder die Problematik ist bei uns so ein bisschen ins Leben gestolpert. Und in den Einzelsituationen haben wir es immer wieder mal besprochen, darüber gesprochen. Und darin ist so ein bisschen so der Pfad erwachsen von, hey, ich brauch's hier eigentlich gleichberechtigter aufgeteilt. Und das waren schon Reibungsprozesse, aber quasi auch wir konnten da gut miteinander drüber reden und irgendwie auch Konflikte auflösen und so. Und dann hat sich eher mit Blick auf das sozusagen das zweite Kind so ein bisschen dann haben sich dann Wege oder Entscheidungen sozusagen ergeben.
Denn ihr habt tatsächlich dann ein zweites Kind erwartet, sehr schön, habt euch gefreut und habt euch dann darauf verständigt, dass ihr perspektivisch wirklich beide Vollzeit arbeiten und damit beginnen würdet, diese zweite Elternzeit dann eben auch gleicher aufzuteilen als beim ersten Kind. Dann ist eure Tochter gesund zur Welt gekommen und du bist dieses Mal wirklich deutlich schneller und mit mehr Stunden in den Job zurückgegangen. Wie hat das funktioniert?
Also das hat jetzt erstmal ganz gut funktioniert. Wir haben schon vorher, auch bevor ich wieder schwanger war, genau, so ein bisschen eigentlich vereinbart oder ausgemacht, und das wollte er auch, dass wir die Elternzeit gleicher aufteilen. Und genau, dann war ich 8 Monate zu Hause und er 6. Und das hat insofern ganz gut funktioniert, als dass ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, er dann ja in Elternzeit war. Und das, glaube ich, auch gut machbar war, also quasi ein bisschen, also was heißt ein bisschen, aber erschwerend kommt hinzu, dass sozusagen sein Start der Elternzeit fiel genau mit dem Beginn von Corona zusammen. Das heißt, es war schon alles die Welt im Umbruch und alles ganz wackelig. Aber was so ein bisschen die Elternschaft und die Aufteilung angeht, hat das für die Phase gut funktioniert, dass er dann zu Hause war, sich um die Kids gekümmert hat und ich sozusagen arbeiten gegangen bin. So.
Und als das zweite Kind dann 1,5 war, hast du tatsächlich geschafft, was du dir vorgenommen hattest. Du hast wieder Vollzeit gearbeitet und hast es genossen. Was hast du daran genossen?
Also ich habe zum einen genossen, so richtig gespürt von, das entspricht schon meinem Wunsch, also irgendwie auch so meinem Selbstbild und meinem Bild von, das muss möglich sein in der heutigen Welt, wenn auch ich als Frau sowohl beruflich irgendwie erfüllt sein möchte und darunter verstehe, ich möchte in Vollzeit arbeiten und ich habe zwei Kinder im Leben und eine Partnerschaft, dass das überhaupt sozusagen ich mein Leben so verändern konnte und da erstmal alle Ja zugesagt haben. So.
Wie war das jetzt zu Hause? Kinder, Hausarbeit, Care-Arbeit, wie hat das geklappt?
Wir haben das anfangs schon auch besprochen. Wir haben auch ein bisschen umorganisiert. Wir haben dann für 1 bis 2 Nachmittage pro Woche einen Babysitter organisiert, dass sozusagen wieder nicht alle Nachmittage untereinander abdecken mussten. Irgendwie die Bringzeiten auch aufgeteilt. So und über quasi alles Weitere, was da noch so reinfällt an Care-Arbeit und Lebensorga und so, haben wir uns vorab nicht so viel Gedanken gemacht, sondern ist eher unterwegs so ein bisschen gelernt und gemerkt und sind da dann auch einfach natürlicherweise an Grenzen gestoßen und haben uns dann von Fall zu Fall sozusagen daran gearbeitet so.
Und ihr wart dann ja wirklich mittendrin in dieser viel zitierten Rush-Hour des Lebens. 2 kleine Kinder, 2 anspruchsvolle Jobs, jetzt in Vollzeit jeweils. Und dann habt ihr sogar noch eine Wohnung gesucht, gefunden und gekauft. Wer in Deutschland schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, was das bedeutet. Aber obwohl ihr das alles ja ziemlich gut hingekriegt habt, wurde es dann in eurer Beziehung als Paar schwierig. Jetzt wollen wir hier natürlich keinen Seelenstriptease hinlegen und schon gar nicht stochern in irgendwelchen intimen Details, aber kannst du sagen, was grundsätzlich da schwierig geworden war, was nicht mehr gestimmt hat?
Ich glaube quasi so die Häufigkeit der Situation oder der Fälle wir stoßen doch an unsere Grenzen, was so die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Beruf angeht. Er hat so ein bisschen gezeigt, dass wir, wie soll ich denn sagen, also dass doch nicht von beiden Seiten gleich stark die Haltung sozusagen da war von, wir wollen das auf jeden Fall auch in diesem Modell schaffen. Also ich weiß auch noch zum Beispiel, dass mein Mann auch anfangs, so als ich das Thema angesprochen habe, den Wunsch geäußert habe, schon durchaus auch gesagt hat, ja klar, wenn du das so möchtest, dann machen wir das und dann finden wir da Wege. Ich könnte mir auch ein anderes Modell vorstellen, aber wenn das dein Bedürfnis ist, dann machen wir das natürlich so. Gehapert hat es dann also so wie wenn alles gut war, alle waren gesund und alles funktioniert und so, dann lief es auch gut, dann war es sozusagen zu mindestens 100% ausgelastet, das System. Aber wann immer irgendwas weggebrochen ist, von ein Kind ist krank und das wird es natürlich plötzlich, oder die Kita hat wegen Personalmangel geschlossen oder irgendwas, also sozusagen Betreuungsstabilität wird wackelig oder so, da dann irgendwie eine gleichberechtigte gemeinsame Weg zu Lösungen zu finden, das hat dann die Praxis gezeigt, ist dann doch oft schwierig. So, das hat überfordert.
Ihr wolltet dann auf einmal nicht mehr so das Gleiche oder wolltet das vielleicht von Anfang an nicht. Und es ist dann wirklich so schwierig zwischen euch geworden, dass ihr gesagt habt, wir müssen was tun. Wir machen jetzt eine Paartherapie. Hast du das als hilfreich empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es vor allem auch damals gut, so der Impuls kam von ihm. Er hat das sozusagen reingebracht, den Gedanken und so. Und das fand ich gut. Das war auch richtig zu dem Zeitpunkt. Auch die Paartherapie selber war total hilfreich. Also hilfreich irgendwie auch von einer externe so ein bisschen Begleitung, eine Brille, eine Perspektive drauf zu haben, die auch viel natürlich vermitteln kann. Das hat für mich auch irgendwie eine Reflexionsebene sozusagen nochmal eröffnet und reingebracht, irgendwie auch so eine Tiefe für mich, mich mit Fragen auseinanderzusetzen oder auch die einzelnen Situationen so zu beleuchten, jetzt nicht nur aus meiner Scheuklappenbrille von hier, ich habe aber der Säbelzahntiger ist da und ich muss mich jetzt hier durchsetzen oder so, sondern schon da auch nochmal irgendwie einen Raum zu schaffen für, okay, jetzt nochmal rausgezoomt und mal drüber nachgedacht und mal vielleicht die Worte der Paartherapeutin nochmal im Kopf, so wie ist es denn wirklich oder war ich da jetzt wirklich so, war das jetzt wirklich so die klügste Herangehensweise oder so oder auch Situationen von ihm noch ein bisschen so einfach mit so Leitfragen zu beleuchten, so das hat mir voll geholfen.
Also das klingt jetzt für mich total reflektiert und es klingt für mich auch so, als hättet ihr wirklich um eure Ehe gekämpft, also trotz akuten Zeitmangels. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ihr hattet all diese Dinge, um die ihr euch kümmern musstet und dann musstet ihr auch noch diese Therapiestunden möglich machen und die Zeit suchen, über die Probleme zu sprechen und das zu verhandeln, euch damit auseinanderzusetzen und all das über einen ziemlich langen Zeitraum. 3 Jahre waren das, glaube ich, ne?
Genau.
Und dann hat es am Ende leider nicht das gewünschte Ziel gebracht. Ihr seid am Ende trotzdem auseinandergegangen. Und obwohl ihr ja irgendwie doch alles richtig gemacht hattet, so klingt es jedenfalls. Wie schlimm war das dann für dich, als das klar war? Es ist jetzt so, wir schaffen es nicht.
Also auch da, ja, also der Moment war schon echt schlimm. Auch da hat diese Zeit der Paartherapie total geholfen und war wertvoll, weil sich natürlich auch in diesen 3 Jahren auch quasi vieles entwickelt hat und die Beziehung sozusagen sich verändert hat, ne? Also für mich hat diese Paartherapie irgendwie die Zeit, sozusagen mir Zeit gegeben, mich auch so ein bisschen auf alle Optionen, auf alle Varianten vorzubereiten. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt, das kam jetzt auch nicht so dann völlig aus heiterem Himmel, so, das heißt, ich hatte schon auch so ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen, mich auch auszutauschen, im Fall der Fälle, wenn es dazu kommt, wie was mache ich denn dann? So, wie stehe ich dazu? Was sind irgendwie meine Optionen? Dass ich nicht so völlig hilflos, also es war jetzt, als es soweit war, nicht so, dass es mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat, sondern das war quasi über lange Zeit vorher peu à peu passiert und da war viel Trauer und viel so, aber über einen langen Zeitraum und mit Begleitung. Und das war schon, glaube ich, sehr gut dafür, dass wir uns dann am Ende einfach auch gut trennen konnten und gut auseinandergegangen sind.
Ihr hattet ja vorher als Paar wirklich viel zusammen durchgestanden und du hast das ja erzählt, wie euch die Krankheit, da wart ihr natürlich viel jünger noch, wirklich zusammengeschweißt habt. Und ihr habt das geschafft und ihr seid Eltern geworden und habt das genossen. Und trotzdem hat es dann am Ende nicht gereicht, als Paar weiterzumachen. Das ist traurig. Das ist für alle Beteiligten traurig. Und da waren dann ja die Kinder. Welche Rolle haben auch die Kinder bei euren Überlegungen gespielt?
Also bei meinen Überlegungen, glaube ich, waren die Kinder der Hauptgrund, weshalb ich mich, glaube ich, bis zum Schluss nicht hätte trennen können. Also da war so ganz tief so ein Glaubenssatz verankert von, eine Trennung ist auf jeden Fall das Allerschlimmste, der Allerschlimmste aller Ausgänge für die Kinder. Und weil es bei uns jetzt sozusagen auch in diesen Jahren der Ehekrise nie so war, dass wir uns lautstark vor den Kindern gestritten haben oder irgendwie die Teller geflogen sind oder so, habe ich immer gedacht, nee, solange es quasi noch irgendwie geht und gut geht, kriegen wir das irgendwie gerettet. So, ich wollte auf jeden Fall auch dieses Projekt so wie jedes andere zu einem erfolgreichen Ende bringen. So, und die Kinder waren dafür auf jeden Fall der Hauptgrund. So.
Als es dann aber klar war, so geht's nicht, also wir schaffen es als Paar nicht, da hast du gesagt, die Kinder bleiben bei mir. Warum?
Ja, das war mir damals dann eigentlich schon sehr klar. Also sozusagen, wir haben in der Zeit dieser Paartherapie und der Hauptgrund sozusagen für die Ehekrise und auch für die Trennung am Ende war ein nicht sozusagen deckungsgleiches Verständnis von gleichberechtigter Elternschaft und quasi so die Alternative, also dass meine Kinder jetzt beim Vater leben und ich sie nur sozusagen wenig sehe, das war mir klar, dass ich jetzt auf gar keinen Fall will. Und ansonsten so die Option so eines Wechselmodells, also ne, die Hälfte der Zeit bei mir, die Hälfte der Zeit bei ihrem Vater, das kam für mich auch einfach nicht in Frage, weil mir ja klar war, wir sind ja schon an der Praxis gescheitert von gleichberechtigter Elternschaft. Wenn man es jetzt getrennt 50-50 machen wollte, dann also mir war überhaupt nicht klar, warum das jetzt nach der Trennung dann plötzlich funktionieren soll. Ja, genau, die Erfahrung der Jahre davor hat mir einfach gezeigt, nee, also das, was ich darunter verstehe, nämlich wirklich auch den Mental Load, die gesamte Care-Arbeit 50-50 verantwortungsvoll aufteilen, das habe ich nicht gesehen, dass das funktioniert und wollte das deswegen auf gar keinen Fall.
Ja, und so ist es dann auch gekommen. Die Kinder sind bei dir in der Hauptzeit. Und du hast noch was gemacht, was vielleicht nicht jeder gemacht hätte. Du hast nämlich gesagt, ich will weiter Vollzeit arbeiten. Riesenherausforderung. Wie hast du es trotzdem hingekriegt?
Ja, vor allem dank eines sehr, sehr, sehr unterstützenden Arbeitgebers, der es mir zum Beispiel ermöglicht, ganz viel von zu Hause aus zu arbeiten. Und das macht es überhaupt nur möglich. Also, dass ich sehr kurze Wege habe, also ne, auch die Schule und irgendwie die Hobbys der Kinder und so, das ist alles fußläufig bei uns von der Wohnung aus. Und genau dadurch, dass ich dann nur wenig Fahrzeiten habe zur Arbeit und so, ermöglicht das ein sehr komprimiertes, aber zumindest für diese Phase, sozusagen für diese Familienphase, diese intensive, überhaupt ein Ermöglichen von sehr viel mobilem Arbeiten und flexiblen Arbeitszeiten und meine Kinder so viel haben, wie ich sie haben möchte im Leben.
Also dein Arbeitgeber unterstützt dich sehr dabei. Deine private Situation mit deinem verantwortungsvollen Job, den du sehr liebst, sagst du, unter einen Hut zu kriegen. Und überhaupt sagst du, dass du froh bist, für eine christliche Hilfsorganisation zu arbeiten, die bestimmte Werte vertritt. Welche Werte sind dir da besonders wichtig? So wichtig, dass du sie auch deinen Kindern weitergeben willst?
Auf jeden Fall erfahre ich ganz viel Vertrauen und Unterstützung und so eine Haltung von: Wir finden immer Lösungen, die für alle Parteien irgendwie gut tragfähig sind und genau, bleiben da quasi im Gespräch und machen Dinge möglich. So, und das möchte ich meinen Kindern schon auf jeden Fall auch mitgeben, dass es für jede Herausforderung ja Lösungen gibt, solange wir miteinander in Verbindung bleiben und miteinander dran arbeiten. So.
Gemeinsam möglich machen, das ist eine genau, tolle, ja, wichtige Sache. Ja, und apropos Werte und Erziehung, du bist jetzt eine Vollzeit arbeitende, ja, und schon unfreiwillig alleinerziehende Mutter und sagst, so wie es jetzt ist, ist es aber wirklich besser als in den letzten krisenhaften Zeiten unserer Ehe. Und das ist mir wichtig, meinen Kindern auch ein anderes Rollenbild vorzuleben, eins, das mir entspricht. Was ist das für ein Rollenbild?
Ja, also zum einen vielleicht noch erstmal so dieses, und das habe ich wirklich erst seit der Trennung sozusagen erlebt und verstanden, das ist, glaube ich, also da bin ich wirklich der festen Überzeugung inzwischen und konnte diesen Glaubenssatz auch ablegen, von eine Trennung ist auf jeden Fall das Allerschlimmste für die Kinder. Das glaube ich heute wirklich nicht mehr. Ich erlebe, dass es, und ich glaube das auch wirklich, dass es für unsere Kinder ganz wertvoll ist, dass sie irgendwie sehen, Mama geht's gut und Papa geht's gut und ne, wir leben jetzt nicht mehr alle zusammen in einem Haushalt, aber so glückliche Eltern sozusagen fördern auch glückliche Kinder, denen das vorzuleben und dass das nicht nur in einer Ehe sozusagen oder einer Partnerschaft in einem Haushalt geht oder andersrum sie weiterhin irgendwie aufwachsen würden unter Spannung, auch wenn da nicht die Teller fliegen. Natürlich nehmen Kinder das wahr. So, da bin ich ganz froh, dass und meinem Mann da auch ganz dankbar, dass er sich getrennt hat, dass sie nicht so groß werden, sondern eben so erleben, nee, es geht auch anders und ist auch gut so. Und das Rollenbild hast du gefragt, ne, danach, was ich denen vorlebe, das ist schon eher noch so dieses, das entspricht wirklich sehr meinem Selbstverständnis von: Ich möchte in Vollzeit arbeiten und berufliche Erfüllung finden und oder einfach auch so viel arbeiten, wie ich es möchte. Und das ist in meinem Fall Vollzeit. Und möchte meine Kinder in meinem Leben haben und für sie Verantwortung tragen und ihnen mit ihnen viel auch teilen und eine enge sozusagen Beziehung haben. Und dass das möglich ist, auch in einer Welt, wo das nicht üblich ist. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Bild, was ich Ihnen gern mitgeben möchte.
Und du hast mir auch gesagt, du findest es auch ganz besonders wichtig für deinen Sohn, dass er so auch von klein auf durch seine Jugend hindurch eben jetzt auch so ein anderes Frauenbild vorgelebt bekommt.
Ja, das stimmt, das habe ich gesagt. Das finde ich wichtig. Also ich finde es für meine Tochter auch wichtig, aber ich glaube für meinen Sohn genauso. Also unsere Söhne sind die Männer von später sozusagen und die Ehemänner von später. Und ich glaube, ganz vieles von dem, weshalb ich so in Elternschaft gestartet bin, wie ich gestartet bin, hat damit zu tun, wie ich groß geworden bin. Und dass ich überhaupt sozusagen diese Variante oder dieses Bild von, nee, rein theoretisch, wenn ich möchte, ich könnte auch weiterhin so viel arbeiten, wie ich möchte, diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich musste erst die Negativerfahrung machen, da irgendwie auf quasi so eine Unzufriedenheit zu treffen in mir und dabei erst zu lernen, nee, dieses klassische Rollenbild, das stimmt mich überhaupt nicht glücklich, daran muss ich was ändern. Und ich hoffe sehr, dass ich meinen Kindern dadurch, dass sie sehen, dass es bei uns zu Hause anders läuft und auch irgendwie läuft und funktionieren kann, eher so mit erleben, gar nicht so wie so muss es sein und so ist es richtig, sondern wie immer du es brauchst und haben möchtest, so kannst du es dir gestalten, so.
Und es geht dabei ja jetzt nicht in erster Linie um so einen Ego-Trip. Ich muss mich auf alle Fälle irgendwie verwirklichen, sondern es geht eigentlich eher um die volle Entfaltung der Persönlichkeit. So verstehe ich das.
Ja. Da würde ich das auch beschreiben. Also so wirklich so einen auch in mich fühlen, was die Bedürfnisse sind und dann nach Wegen suchen, wie ich sie erfüllen kann und wie ich das sozusagen möglich machen kann. Ja.
Und Persönlichkeit ist ein gutes Stichwort, denn du interessierst dich jetzt auch schon eine ganze Weile genau dafür, für Persönlichkeitsentwicklung. Das wäre jetzt wirklich nochmal einen eigenen Podcast wert. Aber was würdest du sagen, wie hast du durch die Krisen in deinem Leben, also die Krebserkrankung, die ja jetzt zum Glück auch schon länger her ist und für dich jetzt so gefühlt nicht mehr so eine Riesenrolle spielt, höre ich raus. Und zuletzt aber auch das Scheitern deiner Ehe. Was hast du durch diese Krisen gelernt? Was hast du vielleicht auch für Seiten an dir zum Besseren hin entwickeln können?
Ich glaube, für mich war es ganz wertvoll, die Erfahrung zu machen, dass nicht alle Dinge im Leben in meiner Macht und damit auch in meiner Verantwortung liegen. Dass es einfach auch andere Menschen und Beteiligte gibt, auf die ich nur bedingt Einfluss habe und da so ein bisschen die Erfahrung zu machen, ich bin Gestalterin meines Lebens, also ich verstehe mich auf jeden Fall als solche, aber ich habe einfach nicht die Macht über alles. Manche Dinge passieren einfach und dann ist eher die Kunst liegt darin, damit einen guten Umgang zu finden und flexibel irgendwie zu sein und gleichzeitig auch loslassen zu dürfen manchmal und vertrauen zu dürfen, dass die Dinge schon werden so.
Du hast vorher mal gesagt, dass du eben gerne Projekte gehabt hast und die dann auch durchgezogen hast, ne? Projekte vollenden, zum Erfolg führen. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, war auch das so ein Lernprozess. Das Leben ist nicht einfach ein Projekt.
Ja, oder es ist quasi ein fortwährendes Projekt und wie es verläuft, ist so ein bisschen ergebnisoffen. Mein Job ist es, im Projektverlauf irgendwie immer möglichst gut drauf sozusagen zu sein und mit allen Wellen, die einem zugeworfen werden, irgendwie möglichst gut umzugehen so und dabei zufrieden zu sein im Grunde.
Natürlich war das alles, was du durchlaufen hast, durchstanden hast und geschafft hast, nicht leicht. Und natürlich wirst du dich auch oft genug überfordert und am Rand deiner Kraft gefühlt haben, mutmaße ich jetzt einfach mal. Und ich nehme an, das tust du manchmal jetzt wahrscheinlich auch noch, weil dein Alltag wirklich sehr, sehr anstrengend auch ist. Was hat dir geholfen, wenn du so am Rand warst? Und was hilft dann noch?
Ja, also ich bin auch heute noch richtig regelmäßig am Rand und drüber hinaus. Mir hilft zum einen so ein bisschen mit der Zeit, je häufiger ich das so ein bisschen erlebe und in so dieses Leben lebe, die Erkenntnis auch so ein bisschen so eine Akzeptanz, so ist das nun mal. Also es gibt auch einfach echt richtig, richtig doofe Tage. Und die gilt es auch manchmal einfach nur auszuhalten und so ein bisschen, genau, mir hilft dann einfach irgendwie auch echt zu wissen, okay, gestern war gut, heute ist doof, morgen ist bestimmt wieder gut und ich kann da schon was zu beitragen, aber ich habe nicht alles davon in der Hand. Was auch sehr hilft, sind Freunde in meinem Leben, also wichtige Menschen, Bezugspersonen, die echt viel stützen. Also sei es irgendwie mit Gesprächen, mit Zuhören, wirklich auch mit Anpacken, so wenn es notwendig ist. Und dass ich weiß, es gibt Menschen in meinem Leben, die sind da. Also irgendwie, die tragen mich auch und die stützen ganz viel. Das gibt mir super viel Energie und ja, ganz, ganz viel Halt. So.
Würdest du sagen, so wie euch als Paar damals die Krankheit zusammengeschweißt hat, so hast du es genannt, haben diese Krisen für dich auch bestimmte Freundschaften und Beziehungen dann vertieft, dadurch, dass ihr die zusammen durchgestanden habt?
Ja, auf jeden Fall lerne ich irgendwie, dass es eher die schwierigen Zeiten im Leben sind, die in Beziehungen Tiefe bringen. Also natürlich feiern wir auch Feste zusammen und wir lachen zusammen und das ist großartig und so, aber so ein bisschen das, was es wirklich tief und verbindlich macht und so, ist eher, ob man auch in schweren Zeiten füreinander da ist, so ob Beziehungen und Menschen auch das aushalten.
Hast du denn überhaupt neben deinem Fulltime-Job und den beiden Kindern, hast du noch Zeit für Freundschaftspflege?
Es muss halt vereinbar sein und das ist es in den Fällen sozusagen meiner engen Freunde auf jeden Fall. Also das sind meistens einfach befreundete Eltern, ne? Also befreundete Familien, die auch Kinder haben. Das heißt, wir verbringen auch mit den Kindern gemeinsam Zeit, Ausflüge, Unternehmungen, Urlaube. Und auch in der kinderfreien Zeit, die verbringe ich auch natürlich gerne, auch mit den gleichen Freundinnen, aber dann eben kinderfrei und mit anderen Themen und mit Zeit für quasi auch tiefe Gespräche und ein wirkliches Füreinander-Dasein, auch abseits von Kindern.
Und hast du als alleinerziehende Mutter auch noch einen Tipp an Alleinerziehende? Was hast du so gelernt? Wie geht's am besten?
Oh, verbindet euch, also nicht nur die Alleinerziehenden, so auch die Nicht-Alleinerziehenden, die gemeinsam Erziehenden sind sehr hilfreich und sozusagen auch ich sozusagen spüre sozusagen, ne, dass ich dann auf anderen Ebenen oder in anderen Situationen hilfreich für sie bin. Also sozusagen so ein bisschen so ein gegenseitiges Unterstützen ist total wertvoll und auch den Mut zu haben, das habe ich von Anfang an, was heißt nicht den Mut, aber mir war das irgendwie einfach nicht so klar, auch nach Hilfe zu fragen, wenn man Hilfe braucht. Und Menschen helfen richtig gerne. So.
Olga, unsere gemeinsame Zeit hier bei Himmelklar geht jetzt so langsam auf ihr Ende zu. Zum Schluss möchte ich aber gerne noch von dir wissen, was du dir wünschst. Erstmal vielleicht für die nähere Zukunft.
Ach, für die nähere Zukunft wünsche ich mir für mich und meine Kinder, dass es uns weiterhin so gut wie bisher gelingt und sozusagen immer besser. Also einfach so ein bisschen im Alltag klarzukommen und so ein bisschen die Wellen zu reiten, auch schwierige Tage und Phasen gut zu überwinden und da quasi in noch mehr Stabilität so zu kommen.
Und was wünschst du dir für die weiter entfernte Zukunft?
Oh, für die weiter entfernte Zukunft wünsche ich mir, wenn ich mir so vorstelle, meine Kinder sind noch ein paar Jahre älter und selbstständiger. Aber da wünsche ich mir wirklich wieder mehr so ein bisschen so Muße im Leben. Danach sehne ich mich schon oft einfach so mal häufiger Momente von, ich habe gerade mehr Zeit zur Verfügung, als ich sie ultimativ brauche. Ja, also danach sehne ich mich irgendwie schon mal einfach so nach richtig, da ist mal nichts, unverplante Zeit. Und mal gucken, was dann daraus entsteht.
Danke, Olga, dass du da warst. Und Himmelklar gibt's ja immer mittwochs ab 19 Uhr im Domradio und jederzeit online unter domradio.de, katholisch.de und überall da, wo es Podcasts gibt.